So, jetzt sind wir wieder da zum Offenbarungsseminar. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr immer noch da seid oder wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid. Und wir wollen auch mit unserem Offenbarungsseminar weitermachen. Und jetzt gleich den dritten Vers aus Offenbarung 13 betrachten. Denn mittendrin in diesem spannenden Kapitel. Vorher wollen wir noch einmal ein Gebet sprechen, um den Heiligen Geist einzuladen, bei uns zu sein. Und wem es möglich ist, den möchte ich einladen, mit mir niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort jetzt studieren können. Bitte schenkt uns deinen Heiligen Geist. Bitte hilft uns, dass wir verstehen, was wir lesen, dass wir erkennen, wie es sich erfüllt hat und dass wir auch die gegenwärtige Erfüllung erkennen und dass wir erkennen, was das für unser Leben bedeutet. Wir möchten dich bitten, dass du uns Freude schenkst, im Vergleich der einzelnen Bibelverse und im tief hineintauchen in dein prophetisches Wort. Gib, dass wir wirklich gefestigt werden in unserem Verständnis dessen, dass wir wissen, was wir glauben und warum wir es glauben. Im Namen Jesu beten wir das. Amen. Amen. Also, Offenbarung 13, Vers 3. Da wir 4 Wochen Pause gehabt haben und vielleicht der eine oder andere sich nicht mehr erinnert, was wir gemacht haben, machen wir eine 30-sekündige Zusammenfassung der ersten beiden Verse. Wir haben dort in diesen beiden Versen ein Was gesehen. Ein Tier. Ein Tier steht für eine Macht. Das Tier kommt aus einem Meer. Das Meer steht für Völker, Nationen, Stämme und Sprachen. Das Tier hat besondere Eigenschaften. Darunter sind zum Beispiel 10 Hörner und 7 Köpfe. 7 Köpfe in ihrer ersten primären Auslegung stehen für 7 Hügel. Und die 7 Hügel, die Stadt mit 7 Hügeln, haben wir gesagt, ist Rom. Es handelt sich also um Rom hier. Aber wir haben gesehen, es handelt sich um eine besondere Form Roms, nämlich, ja, wir haben dort Namen der Lästerung und wir haben gesehen, das bezieht sich vor allem auf die römische Kirche, nicht wahr? Und wir hatten gesehen, es gab dort verschiedene Elemente. Wir sahen das Panther-Element, das Bär-Element, das Löwen-Element und auch einige Dinge vom Drachen waren hineingeflossen in diese neue Macht. Und aus welcher Danielschen Prophezeiung waren diese Elemente entnommen? Daniel 7 für Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Und all das war hineingeflossen. Wir hatten gesagt, die babylonische Theologie, die persische Unfehlbarkeit, die griechische Philosophie und das römische Rechtsdenken haben sich alle getroffen in dieser römischen Kirche, die jetzt das Werk weitergetan hat, was diese Mächte vorgetan haben. Und wir hatten dann gesprochen auch über die Kraft und den Thron und die große Macht. Könnt ihr euch erinnern? Wie Konstantin dann seinen Sitz nach Konstantinopel versetzt hat und dadurch der römische Bischof die Macht bekam und dann also erstmal den Thron bekam und dann später durch den Erlass von Justinian 533 die Vollmacht, und dann die Kraft kam durch 538 die Besiegung der Ostgoten und dann war dem Ganzen nichts mehr entgegenzusetzen. Heute schauen wir uns Vers 3 an. Wir lesen mal gemeinsam. Es heißt hier, und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Das ist einer der spannendsten Verse der ganzen biblischen Prophezeiung, vor allem in der Zeit, in der wir heute leben. Wollen wir uns erstmal ein bisschen genauer anschauen, was hier wichtig ist. Was fällt euch auf? Was denkt ihr? Was sind die Hauptgedanken hier in diesem Vers? Also es gibt eine Todeswunde, ja? Aha, gute Beobachtung. Wir haben eine Todeswunde, aber nur ein Haupt. Okay, was fällt euch noch auf? Über die steht geschlachtet, ja? Das ist interessant, wir werden gleich auf das Wort verwunden noch eingehen. Steckt das Wort geschlachtet wohl drin. Das ist also keine... Jetzt, wenn das Wort geschlachtet, wie klingt das? Es wird zugefügt, nicht wahr? Eine Wunde könnte ich mir ja auch zufällig zufügen, nicht wahr? Ich könnte vielleicht gegen einen Eisenpfahl rennen und ich könnte mich tödlich verwunden, ja? Aber dann wäre ich nicht tödlich geschlachtet, ja? Also hier ist so ein bisschen die Idee von Fremdeinwirkung, ja? Von, und wir werden es gleich noch genauer anschauen. Okay, was fällt euch noch ein? Und wir haben hier die ganze Erde, also es geht um eine globale Sache und die ganze Erde wundert sich dem Tier nach, nicht wahr, schaut nach dem Tier. Es wundert sich, weil die Wunde wieder heil geworden ist. Ja? Also wir haben eine tödliche Wunde, die offensichtlich durch Fremdeinwirkung kommt. Und wir haben eine Heilung der Wunde. Das erste Beobachtung, die wir studieren wollen, ist, dass nur ein Haupt verwundet worden ist. Nicht wahr? Warum ist das merkwürdig? Es hat wie viele Häupter? Sieben Häupter, genau. Zehn Hörner. Zehn Hörner. Nur ein Haupt. Sieben Köpfe, genau. Genau, ist nur ein. Und, genau. Eine seiner Köpfe. Frage. Weiß jemand, wodurch der Kopf verwundet wird? Das ist das 1. Mose 3,15. Wodurch wird. Zur Interpretation kommen wir noch. Meine Frage war eine andere. Meine Frage war, wodurch wird der Kopf verwundet? Naja, also der Vers sagt es offensichtlich nicht. Das sehe ich auch. Aber es gibt einen Vers, der sagt, wodurch dieses Haupt verwundet wird. Es gibt einen Vers in der Bibel. Ich möchte auch nur testen, wie gut ihr die Prophetie schon kennt. Das ist die Auslegung. Ich möchte wissen, wodurch. Was sagt die Bibel? Wodurch wird dieses Haupt verwundet? Gibt es einen Bibeltext, das erklärt? Nein? Daniel kommt die tödliche Wunde gar nicht so deutlich vor. Fast. Wir haben es kurz hinterher. Wir hatten es mir noch gar nicht. Und zwar in Offenbarung 13, schaut mal, Vers 14. Ein Text, den ihr schon tausendmal gelesen habt, aber euch noch nie aufgefallen ist, dass das hier eine Erklärung ist für Offenbarung 13, Vers 3. Es heißt nämlich, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat, an dem geblieben ist, ein Bild machen sollen. Aha, wodurch wird also das Tier verwundet? Durch ein Schwert. Wer hätte das gedacht? Das steht in der Bibel, das ist keine Interpretation, das steht in der Bibel, es ist ein Schwert. Durch ein Schwert. Jetzt möchte ich noch eine Frage stellen. Gibt es noch irgendwo in Offenbarung 13 einen Vers, wo Schwert und Tod oder Schwert und Töten, also die beiden Ideen, Schwert und Tod oder getötet oder tödliche Wunde, die beiden Dinge nochmal zusammenkommen in einem Vers, in Offenbarung 13? In Offenbarung 13. In dem Kapitel gibt es noch einen Vers, wo Tod oder Töten und Schwert zusammenkommen. Vers 10, genau. Lesen wir Vers 10. Das heißt es, wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durchs Schwert getötet werden. Das heißt, hier haben wir nochmal eine Beschreibung der tödlichen Wunde. Ja? Und die tödliche Wunde bedeutet, dass man jemand durch Schwert getötet wird. Warum wird jemand durch Schwert getötet? Weil er selbst das Schwert genommen hat. Frage. Hat die katholische Kirche das Schwert? Was für ein Schwert ist hier gemeint? Was würde ihr meinen? Ist hier das Schwert des Wortes Gottes gemeint? Nein. Das Schwert des Militärs sozusagen, ja, die Macht, ja, die militärische Macht. Ihr wisst vielleicht, dass die katholische Kirche tatsächlich diese Theorie hat, dass sie diese Zwei-Schwerter-Theorie. Die römische Kirche nimmt für sich in Anspruch, dass sie zwei Schwerter trägt: das Schwert der Bibel und das Schwert des Militärs. Was sagt Jesus über diese Theorie? Genau, wem sagt er das? Dem Petrus. Als der Petrus ein Schwert nimmt, um die Sache Gottes zu verteidigen, sagt er, wer das Schwert nimmt, soll das Schwert sterben. Und genau das ist das, was hier in der Offenbarung auch wieder vorkommt. Wer das Schwert nimmt, soll durch das Schwert umkommen. Über mehr als 1000 Jahre hat die römische Kirche das Schwert des Militärs für sich in Anspruch genommen und wird durch das Militär, bekommt es eine tödliche Wunde. Außerdem gibt es in dem Vers noch etwas. Wie wir gesehen haben, etwas wird damit gleichgesetzt. Die tödliche Wunde mit dem Schwert ist identisch mit oder wird verglichen mit einem anderen Gefangenschaft, nicht wahr? Und das hat sich ja buchstäblich erfüllt. Wir kommen auf die buchstäbliche Erfüllung. Und wisst ihr, der Papst, die tödliche Wunde bedeutete faktisch, dass er in Gefangenschaft geführt worden ist, nicht wahr? Er ist ja nicht buchstäblich mit einem Schwert abgeschlachtet worden, aber er ist in Gefangenschaft geführt worden. Und auch das haben wir also eine Parallele. Jetzt denk mal kurz nach. Wenn wir in Offenbarung 10 die tödliche Wunde haben, in Vers 10 die tödliche Wunde, und wir haben sie in Vers 3, was sagt euch das automatisch? Also in Vers 3 haben wir die tödliche Wunde und wir haben sie nochmal in Vers 10. Das hängt zusammen, das ist schon eine kluge Beobachtung. Es wird wiederholt, okay? Und wenn es wiederholt wird, gibt es noch eine Schlussfolgerung, die man ziehen kann. Das stimmt, es ist sehr wichtig, okay? Aber noch etwas. Also, wir haben ja, lass uns das mal überlegen, nicht wahr? Also, was, ich will ein bisschen beibringen, wie man so über solche Sachen nachdenkt, nicht wahr? Beobachtung macht. Man hat also Verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nicht wahr? Wann, bevor wir weiterreden, wann hat sich die tödliche Wunde erfüllt? 1798, okay. Können wir nachher nochmal genauer belegen, aber nur mal jetzt so. 1798. Und hier auch, ja? Wenn ich also sehe, Vers 3 spricht von 1798 und Vers 10 spricht von 1798, was kann ich jetzt schlussfolgern? Vielleicht gibt es Erklärung, genau. Das ist ein Rahmen, ja, aber es geht ja hier los, nicht wahr? Also eine Sache wird es wohl wahrscheinlich nicht sein, oder? Es wird wohl wahrscheinlich nicht chronologisch sein, oder? Warum sage ich das? Weil es gibt viele Leute, die lesen Offenbarung 13 einfach schlichtweg chronologisch. So, Vers 1, Vers 2 kommt nach Vers 1, Vers 3 kommt nach Vers 2, Vers 4 kommt nach Vers 3, Vers 5 und so weiter. Ein Vers kommt nach dem anderen. An welcher Stelle in Offenbarung 13 würde das zum Problem führen? Es gibt eine Stelle, die dann zum echten Problem wird. Nee, schaut mal Vers 5 an. Also stellt euch vor, Offenbarung 13 wäre durchgehend chronologisch. Warum wäre Vers 5 ein Problem? Auch, aber das ist nicht das Problem, das wird sich auch nochmal wiederholen. Warum, warum? Was ist das Problem in Vers 5? Angenommen, Offenbarung 13 würde einfach chronologisch durchgehen, was wäre das Problem an Vers 5? Ihr denkt noch nicht logisch. Was ist in Vers 5? 42 Monate sind wie lange? 62 Jahre. Wenn das chronologisch wäre, würde das bedeuten, dass nach 1798 nochmal 1062 Jahre kommen. Versteht ihr? Wenn man es chronologisch lesen würde und sagen würde, jeder Vers, also es ist eine chronologische Reihenfolge von A bis Z durch, dann müssten da nochmal 1062 Jahre kommen. Oder manche sagen, na, dann kann man hier nicht das Jahr-Tag-Prinzip anwenden. Wenn man aber versteht, dass offensichtlich das bis zur tödlichen Wunde geht, und ihre Heilung. Und dann sie nochmal kommt, also das Gleiche sich nochmal wiederholt, also wie eine zweite Linie ist. Ja? In welchem Kapitel hatten wir das schon mal gehabt, dass so quasi zwei Linien sich eigentlich wiederholen? Ja, in 12, nicht wahr? Wo er gesagt hat, Vers 1 bis 6 und dann nochmal Vers 7 bis zum Ende hin. Ja? Also das gleiche Muster haben wir auch. Wir haben quasi in Vers 1 bis 3 eine Kurzfassung, nicht wahr? Entstehung des Papsttums, tödliche Wunde und was danach kommt. Und dann haben wir ab Vers 4, 5 nochmal die Geschichte des mittelalterlichen Papsttums bis Vers 10 und dann, was danach kommt. Also, das ist so ein Muster in der biblischen Prophetie, das wir verstehen müssen. Weil wenn man einfach die Offenbarung wie einen Roman liest, dann wird man verwirrt. Man muss auf solche Dinge achten, um zu sehen, nicht wahr, wie hängt das zusammen. Vers 4 bis 10 oder spätestens Vers 5 bis 10 wiederholen das, was von Vers 1 bis 3 ist. Okay, soweit klar erstmal? Okay, gut, sehr wichtig. Jetzt, nächster Punkt. Eines der Köpfe. Was ist das Problem, oder was ist das scheinbare Problem, vielmehr gesagt, an dieser Aussage, dass nur eines der Häupter verwundet worden ist? Warum ist das, könntet ihr das erklären? Was würdet ihr als Erklärung geben, dass nur eines der Häupter verwundet ist und nicht alle sieben? Wenn? Genau, wäre komisch, weil wenn die sieben Häupter für sieben Hügel stehen, was die Bibel sagt, wie soll dann ein Hügel verwundet sein, nicht wahr? Was uns also zu der Tatsache bringt, vielleicht gibt es da eine zweite Anwendung. Und die können wir tatsächlich in der Bibel finden. Schauen wir mal direkt den Text an, den wir auch für die sieben Hügel benutzt haben. Und zwar in Offenbarung 17, Erstmal Vers 9. Offenbarung 17, Vers 9. Und deswegen sagt es gleich am Anfang, hier ist was nötig? Weisheit, oder hat jemand eine andere Übersetzung? Verstand, genau. Ich muss nachdenken. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind was? Sieben Berge, auf denen die Frauen sitzen. Also unsere Interpretation war richtig, ja? Aber jetzt geht der Vers weiter, Vers 10. Und es sind sieben Könige. Das heißt, es gibt eine Doppelauslegung. Die sieben Häupter haben zwei Bedeutungen. Und je nach Kontext muss man entscheiden, was die Bedeutung ist, ja? Einmal steht das für das römische System, ja, für Rom. Aber gleichzeitig sagt er in einer tieferen Bedeutung, also Rom, aber gleichzeitig für sieben Könige. Jetzt in der biblischen Prophetie, Könige sind ein anderes Wort für Königreiche, nicht wahr? Das ist in Daniel auch, dass ein vierter König, ein viertes Königreich. Er steht also für sieben Königreiche. Und dann erklärt er noch weiter, er sagt, fünf sind gefallen, der eine ist da, der andere ist noch und so weiter und so fort. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Das heißt, wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, also entweder sind es sieben Hügel oder sieben Königreiche, welche Interpretation wäre jetzt wohl wichtig, richtig für dieses verwundete Haupt? Ist ein verwundeter Hügel ein verwundetes Königreich? Ein Königreich, nicht wahr? Hat jemand schon eine blasse Ahnung, was diese sieben Königreiche sein könnten? Babylon? Persien? Griechenland? Rom? Fünftes wäre? Papsttum? Der Rest werden wir später sehen. Warum? Schaut mal. Auf jeden Fall findet ihr in Offenbarung 17 eine Macht, die offensichtlich diese tödliche Wunde bekommen hat. Ja? Nee. Ja? Wer weiß? Mir geht es um eine Frage. Könnt ihr in Offenbarung 17 irgendeinen Hinweis entdecken, dass es da auch sowas wie eine tödliche Wunde gibt? Schaut mal in Offenbarung. Ja, aber es ist kein Hinweis auf eine tödliche Wunde, nicht wahr? Das ist auch noch kein Hinweis auf eine tödliche Wunde, die wieder heil wird? Ja, du hast... Vers... Ja, Vers 11, noch deutlicher ist Vers 8. Schaut mal Vers 8 an. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr und wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Also haben wir ein Tier, es war mal da, es ist dann nicht mehr da und dann ist es wieder da und dann wird es am Ende verdorben. Und das ist genau, also es gibt in der ganzen Prophetie nur ein Reich, das mal eine lange Zeit regiert hat, das dann eine tödliche Wunde bekommt, das nicht mehr da ist und das dann wieder zur Macht kommt und am Ende ins Verderben rennt. Das ist Papsttum, das piepst nicht rum, ohne Frage. Und über dieses Tier heißt es, schau mal in Vers 11, und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der Acht und es ist einer von den Sieben. Das läuft ins Verderben. Was mit dem Achten ist, können wir später mal sehen. Aber einer von den Sieben ist also diese tödliche Wunde, ja? Dieses Tier, auf dem die Hure sitzt, ist eines dieser sieben Könige und hat diese tödliche Wunde. Das heißt, dieses eine Haupt ist in dem Fall das fünfte Königreich. Warum? Weil Babylon hat eine tödliche Wunde bekommen, ist aber nicht wieder auferstanden. Medo-Persien und so weiter. Aber das fünfte, also Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, römisches Kaiserreich, das ist die römische Kirche, das Papsttum, hat eine tödliche Wunde bekommen und wird wieder auferstehen. Es ist das, was war und nicht ist und wieder sein wird. Und das ist übrigens auch der Schlüssel dann für die anderen, denn er sagt, fünf sind gefallen, nicht wahr? Da, inklusive des Papsttums. Der eine ist, zu dem Zeitpunkt gibt es nur eine Weltmacht, als Babel, als Amerika, nicht als Offenbarung, als das Papsttum gefangen genommen wird und die tödliche Wunde erhält, gibt es nur eine Weltmacht, die zu dem Zeitpunkt in der Prophetie erwähnt wird. Das ist Amerika. Nicht wahr? Und einer kommt noch. Aber da können wir ein andermal. Das werden wir ein andermal besprechen. Das ist nicht so wichtig. Mir ist nur wichtig, dass ihr versteht, dieses eine Haupt, das ist dieses fünfte Königreich. Ja? Dieses, dass die tödliche Wunde kommt. Das war, das nicht ist und das wieder kommen wird. Soweit verständlich? Ne, das vierte ist das Kaiserreich. Also Babylon ist das erste, Medo-Persien das zweite, Griechenland das dritte, das vierte ist das Kaiserreich Rom, das römische Kaiserreich. Nicht wahr? Das ist ja nicht... Genau, das sind ja einfach die, die eins nach dem anderen folgen. Die vier Tiere aus Daniel, nicht wahr, die vier Metalle. Aber das fünfte Königreich ist das, das wiederkommen wird. Nicht wahr? Das eine tödliche Wunde bekommt, aber... Genau. Es wird dann später als achtes noch gerechnet.
Einmal fünf gerechnet und einmal später, wenn es wiederkommt, wieder als drei.
Genau, und wird dann, ist dann das achte. Und als ein, deswegen heißt, sagt die Bibel, es ist das achte und einer von den sieben. Ja, es ist also ganz einfach, wenn ich also sieben Buchstaben hier habe oder acht Buchstaben, ich mache das immer gerne. Okay, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Wie viele Buchstaben habe ich hier? Ihr sollt nur sagen, wie viele Buchstaben ich habe. Es sind acht und sieben, ja? Und einer ist der achte, aber einer von den sieben, ja? Und das ist die Idee. Babylon, wir befinden uns in Griechenland, Rom, Vatikan. Werden wir noch sehen. U scheint schon richtig zu sein. Ich war W ist bestimmt auch richtig, aber wir wollen das nicht vor der Zeit verraten. Aber das ist der Punkt, ja? Das ist der, deswegen sage ich der fünfte. Gut. Übrigens, es gibt ein bisschen Debatte darüber, ob das jetzt U oder F ist, ja? Also es gibt auch einige, die sagen, das ist Frankreich als Atheismus. Wenn wir mal zur Offenbarung 17 kommen, werde ich euch alle Gründe dafür und vor allem die vielen Gründe dagegen nennen. Das waren einfach nur die Abkürzungen der Weltreiche. Babylon, Medo-Persien, Griechenland. Wie, was meinst du? Wie bin ich auf? Ich habe einfach nur die vielen Jahre meines Prophetiestudiums einfach mal ein paar Buchstaben gegossen. Und wenn wir zu Offenbarung 17 kommen, wenn wir es im Einzelnen verstehen, es geht jetzt nicht darum, dass du verstehst, warum es U und W ist. Das ist einfach, ich wollte nur illustrieren, dass 7 gleichzeitig 8 sein können. Verstehst du? Ich wollte nur diesen Satz illustrieren, der 8. ist einer von den 7. Mehr wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass du verstehst, was das und das ist. Das ist gar nicht das Thema jetzt. Gar nicht das Thema. Es war nur ein Beispiel. Und ich habe versucht, gleich Buchstaben zu nehmen, die euch helfen, das dann besser zu verstehen. Frage. Was würdet ihr denken nach der Bibel? Nicht nach dem, was ihr aus der Geschichte wisst, sondern aus der Bibel. Von wem sollte wohl so eine tödliche Wunde geschlagen werden? Warum sagst du von Gott? Ja, das ist, wenn Jesus wiederkommt, nicht wahr? Das, wenn das Kirchenstaat, nicht wahr, am Ende vernichtet wird. Das wird ja auch sein, wenn das Papsttum bei der Wiederkunft vernichtet wird. Aber hier ist es ja nicht die Vernichtung bei der Wiederkunft. Ja? 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 Dreieinhalb Zeiten, ja? Ja? Das sind alles richtige Sachen, aber meine Frage war eine andere. Meine Frage ist die, genau zuhören. Von wem kommt die tödliche Wunde nach der Bibel? Vom Schwert. Aber wessen Schwert? Ist es das Schwert Gottes, das Schwert einer... Von der Macht. Warum? Aber schaut, wir müssen wissen, von wem kommt das Schwert, nicht wahr? Ist es ein Gottesgericht? Und wenn es ein Gottesgericht ist, macht es dann Gott selbst? Macht es vielleicht das Volk Gottes? Macht es jemand anders? Warum? Ach Aber Israel natürlich die Wunde bekommen? Ja, eigentlich fast schon, ne? Aber schaut mal mit dir einen ganz interessanten Text an, weil das sind Fragen, über die wir meistens gar nicht so nachdenken, die nehmen wir gleich für irgendwie selbstverständlich an, aber wir wollen ja hier ein bisschen gründlich arbeiten, weil wir uns die Zeit dafür haben. Schaut mal in Hesekiel 30, Hesekiel 30 und dort Vers 24. Hesekiel 30, Vers 24. Dort heißt es, ja, ich werde dem König von Babel die Arme stärken und ihm mein Schwert in die Hand geben, aber die Arme des Pharao werde ich zerbrechen, dass er vor ihm stöhnen wird wie ein zu Tode verwundeter oder tödlich verwundeter. Also hier haben wir einen Konflikt zwischen zwei Nationen. Wie sind die beiden Nationen? Welche sind die beiden Nationen? Ägypten und Babylon. Welche von den beiden war gottesfürchtig? Keine. Aber trotzdem sagt die Bibel, ich will eine Nation tödlich verwunden. Welche Nation? Ägypten. Und ich werde sogar mein Schwert nehmen. Aber wer wird das Schwert führen? Babylon. Das heißt, das ist ein Beispiel dafür, dass Gott ganz oft zur Ausführung seiner Gerichte Nationen benutzt, die ihn gar nicht ehren. Kyros zum Beispiel, ja, Kyros, sein Gesalbter, der Kyros hat wirklich nie wirklich zu Gott gebetet, ja, er war einfach nur ein anderer feindlicher, weltlicher Herrscher. Anderes Beispiel sind die germanischen Barbaren, die Gott benutzt hat, um das Römische Reich zu zerstören, ja, die Strafgerichte Attila und so weiter, die waren auch keine gottesfürchtigen Leute. Und das ist die Erklärung, warum Gott das atheistische, gotteslästerliche Frankreich benutzt, um Rom eine tödliche Wunde zu vermitteln, ja. Quasi andersrum, ja. Aber das Prinzip ist also das gleiche. Gott kann also ohne weiteres, er nennt das Gefäß, in der Bibel nennt man das Gefäße zur Unehre. Es gibt Gefäße zur Ehre, es gibt Gefäße zur Unehre. Gefäße zur Ehre sind die, die ehrvollen Aufgaben haben. Ja? Sein Volk, die Botschaft des Evangeliums zu predigen. Gefäße zur Unehre sind die, die ihn sowieso nicht anerkennen, die aber benutzt zu bestimmten, indem er Ereignisse so lenkt, dass sie seinen Willen tun, obwohl sie es gar nicht wissen, dass es sein Wille ist. Und so haben wir also das Kuriosum, dass die Nation, die Gott abschaffen wollte, Frankreich, doch dann genau seinen Willen getan hat. Durch die Gefangennahme des Papstes. Sie haben sein Schwert geführt, ohne dass sie es wussten. Und das ist auch, glaube ich, nicht ganz uninteressant in dem Zusammenhang. Jetzt wollen wir ganz kurz noch anschauen, was dieses Wort verwunden bedeutet. Weil ihr habt es schon angeworfen mit dem Wort schlachten. Das Wort kommt, hat was mit Schlachten zu tun. Es ist das griechische Wort, ich hoffe, ich spreche es richtig auch, Svazo. Svazo. Dankeschön. Und Svazo wird in der Bibel nur von Johannes verwendet, an wenigen Stellen. Die wollen wir uns ganz kurz mal anschauen, beispielhaft. Zum Beispiel in 1. Johannes 3 und dort Vers 12. 1. Johannes 3, Vers 12. Seid ihr da? 1. Johannes 3, Vers 12. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Also, da wird dieses Wort verwendet. Das ist nicht einfach nur, er hat ihn verwundet im Sinne von mal gekratzt, sondern bewusster Totschlag, Mord, also wirklich ja, abschlachten sozusagen, ja? Anderes Beispiel. Schaut mal mit mir in Offenbarung 5, Vers 6. Offenbarung 5, Vers 6. Das ist immer das gleiche Wort, das hier für verwundet, nicht wahr, tödlich verwundet, beschrieben wird. Offenbarung 5, Vers 6. Um wen geht es in Offenbarung 5? Da geht es um ein Buch mit den sieben Siegeln und um den, der es öffnen kann. Und wer ist das? Das Lamm, Jesus Christus. Es heißt hier, und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones unter vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Selbe Wort. Man könnte auch übersetzen wie tödlich verwundet. Und es wird noch kurioser, denn wenn ihr in Offenbarung 13 jetzt schaut, schaut mal in Offenbarung 13, da findet ihr in Vers 3, und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Ja, es war so. Und wenn ihr dann runtergeht zu Vers 8, Offenbarung 13, Vers 8 heißt es, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Name nicht geschrieben steht im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist. Es war so. Also es ist quasi wie ein Kontrast. Du kannst wählen, entweder das geschlachtete Lamm oder das geschlachtete Tier. Entweder das geschlachtete Lamm Jesus Christus oder das geschlachtete leopardähnliche Tier, den Antichristen. Und das bringt uns zu einem interessanten Punkt. Nämlich, dass der Antichrist, wie er hier in Offenbarung 13 beschrieben wird, eine tatsächliche Fälschung und Kopie des Originals ist. Nämlich von Christus. Ich möchte das an ein paar Beispielen mal illustrieren. Was haben wir alles schon über das Tier gelernt hier? Was eine Parallele zu Jesus sein könnte, also eine Parallele oder ein Kontrast zu Jesus sein könnte. Wir haben Jesus, hier und dort das Tier. Okay? Jetzt sammeln wir nur in den ersten drei Versen, die wir bisher studiert haben, was es an Parallelen gibt. Also, wir haben erst gesagt, es ist verwundet, nicht wahr? Also, tot, ja? Tödlich verwundet. Beide haben Kraft. Ja? Alle haben einen Thron und Macht. Von wem hat eigentlich das Tier das bekommen? Vom Drachen. Das heißt, der Drache gibt dem Tier Thron, Kraft und Thron und Macht. Hat Jesus auch Kraft, Thron und Macht bekommen? Sagt er nicht, ich habe mich auf den Thron meines Vaters gesetzt und alle Gewalt und im Himmel ist mir gegeben und so weiter und so fort. Frage, wer ist der Drache in Bezug auf das Tier? Haben die, wenn man die beiden vergleicht? Ja, der Satan, ja, natürlich, das stimmt. Ja, klar. Aber der Drache eigentlich war ja wer? Also der Drache ist der Satan, das stimmt, aber in der zweiten Anwendung, in der praktischen, hier diesseits weltlichen Anwendung, ist es politisch? Welche Macht hat Christus verfolgt? Das Römische Reich. Wer können wir denn sehen? Das ist der Drache, das Römische Reich. Wie sah der Drache aus? Genauer? Wie viele Köpfe? Sieben. Wie viele Hörner? Zehn. Wie sieht das Tier aus? Sieben, zehn Hörner. Was fällt euch auf? Das ist ziemlich ähnlich. Ja? Das Tier bekommt Kraft, Thron und Macht von jemandem, der sehr ähnlich ist. Wie eine Kopie, ja? Jesus bekommt seine Kraft und seinen Thron und Macht von jemandem, der ähnlich ist. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Dieses Tier ist ja eigentlich nichts weiter als die Transformation des Römischen Reiches, richtig? Eigentlich ist das fünfte Reich ja nur das vierte Reich transformiert. Das drückt ja schon Daniel aus, wenn es sagt, dass das Eisen weiterhin Eisen ist, nicht wahr, nur mit Ton vermengt. Das heißt, das Eisen oder das Römische Reich hat sich transformiert und hat jetzt eine andere Gestalt angenommen. Finden wir sowas hier auch? Welche Transformation hat hier stattgefunden?
Jesus Christus ist Mensch
geworden. Jesus wurde Mensch, warum? Also, was hat er gemacht? Was war seine Transformation? Er war Gott und hat sich erniedrigt, hat sozusagen die Gestalt eines schwachen, sündigen Menschen angenommen und hat dadurch sozusagen, das ist das Interessante, er hat den Satan nicht besiegt, jetzt achtet genau, er hat den Satan nicht besiegt, indem er mit Macht und Herrlichkeit gekommen ist und vernichtet hat, er ist sozusagen hinein, quasi geheim in das Reich des Satan hinein und hat sozusagen seine Prinzipien im menschlichen Gewand deutlich gemacht, ja? Und der Satan, der war wohl so böse drauf, dass er gesagt hat, was du kannst, kann ich auch. Ich mache jetzt genau das Gegenteil. Du bist als Gott in meine Menschheit hinein, mit deinen Prinzipien, äußerlich Mensch, aber in deinem Herzen, nicht wahr? Das reine Evangelium Gottes. Jetzt richte ich das genau um. Ich werde meine Prinzipien des Heidentums hinein transformieren in deine Kirche. Das Heidentum, das Wort wurde Fleisch und das Heidentum wurde christlich. Äußerlich christlich, innen drin heidnisch. Eigentlich, dass er, so wie Jesus auch, so wie Jesus auf der Erde war, gleichzeitig Gott und Mensch war, so ist diese Kirche ja immer noch genauso heidnisch, wie sie christlich ist. Christlich, aber heidnisch. Also wir sehen ja, diese Transformation ist auch so eine, Jesus tat das, um Menschen zu retten. Diese Kirche tut es, um zu zerstören. Genau das Gegenteil. Und das ist diese Idee vom Antichristen, der genau dasselbe tut, aber doch, ja, mit dem genau entgegengesetzten gesetzten Ziel. Ja, schauen wir noch ganz kurz das an. Gibt es noch was ihr zu diesem Zeitpunkt sehen könnt, was sich in Bezug auf Jesus und das Tier parallel ziehen lässt? In diesen beiden drei Versen, vor allem in dem Vers, den wir heute anschauen. Die Heilung, nicht wahr? Wird wieder heil. Und was noch? Mhm. Ja, ganz genau. Der eine spricht lästerlich, der andere spricht Liebe. Schaut mal mit mir einen Vers an. In Johannes 12. Johannes 12 und dort Vers 19. Johannes 12, Vers 19. Da heißt es, Johannes 12, Vers 19, da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Was sagt die Offenbarung? Die ganze Welt wunderte sich hinter dem Tier. Wer kann mit ihm kämpfen, nicht wahr? Es bringt nichts, gegen ihn dann zu kämpfen. Genau derselbe Gedanke. Ihr richtet nichts aus. Die ganze Welt läuft ihm hinterher. Das heißt, der Satan hat versucht, mit dieser Kirche Christus so weit wie möglich zu imitieren und gleichzeitig das Gegenteil zu machen. Das ist das, wie er immer arbeitet. Er versucht, so weit wie möglich zu imitieren und gleichzeitig das Gegenteil zu machen. Und das hat natürlich dann zu tun auch mit diesem Tod und dieser tödlichen Wunde. Frage, ist Jesus auch durch Schwert umgekommen? Ich wurde in eine Lanze entschwecken, genau. Schaut mal mit mir in Zacharja, danke. Zacharja. Zacharja 13, Vers 7. Zacharja 13, Vers 7. Das ist ein Vers, den Jesus zitiert vor seiner Kreuzigung in Bezug auf die Jünger, dass sie ihn verlassen werden. Wenn ihr den zweiten Teil anschaut, da heißt es, schlage den Hirten, die Schafe werden sich zerstreuen. Ich will meine Hand den Geringen zuwenden. Dieses Bild von den zerstreuenden Schafen hat Jesus gesagt, das wird sich erfüllen bei der Verfolgung. Nicht wahr? Und ihr werdet mich alle verlassen. Aber schaut mir den ersten Teil an. Schwert. Mache dich auf, erwache gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscher. Hier spricht Gott und sagt, Schwert, er spricht zum Schwert und sagt, Schwert, erwache gegen meinen Hirten, gegen meinen Gefährten. Von wem sagt wohl Gott, dass er sein Gefährte ist, oder sein Hirte? Jesus, nicht wahr? Hier spricht Gott, der Vater, zum Schwert über Jesus und sagt zum Schwert, Schwert, erwache gegen meinen Gefährten, also gegen meinen Freund, gegen meinen Hirten, nicht wahr? Was für ein Schwert ist das hier? Das Wort Gottes. Warum ist Jesus durch das Wort Gottes gestorben? Er hat die Sünden der Welt auf sich geladen und mit aller Ehrfurcht, die wir sagen wollen, wenn man die Sünden auf sich lädt, muss er auch sterben. Ja? Dann musste er sterben. Und die Tatsache war, dass die Bibel es vorhergesagt hatte, nicht wahr? Es gab nur eine Option. Er hätte das nicht machen brauchen, aber dann wäre das Wort Gottes, die Verheißung, wie umsonst gewesen. Ja? Es gab genau die zwei Optionen. Entweder nicht sterben und das Wort Gottes fällt quasi auf den Sand, auf den Boden und es erfüllt sich nicht. Oder das Wort Gottes erfüllt sich und er muss sterben. Denn Gott hatte vorher gesagt, es wird jemand kommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Es wird jemand kommen, ich war Jesaja 53, der wird zur Schlachtbank geführt werden und so weiter. Als es erfüllt war, war es das Wort Gottes, was sich erfüllt hat. Es war das Wort Gottes, das sich gegen ihn erhoben hat sozusagen. Und das ist interessant, nicht wahr? Jesus Christus hat das Wort Gottes, ich will es nicht zu weit treiben, aber Jesus Christus hat das Wort Gottes genommen, ist durch das Wort Gottes umgekommen. Die katholische Kirche hat das andere Schwert genommen, ist durch das andere Schwert umgekommen. Ja. Also es ist enorme Parallelen, die hier entstehen. Nur, dass dieser Tod durch das Wort Gottes, den er genommen hat, anderen Menschen hilft, aber dieser Tod hat keinem was geholfen, nicht wahr? Hat im Gegenteil. Genau. Und ihr seht also, das Thema ist mehr als nur sagen, 1798, General Berthier geht nach Rom und nimmt den Papst, sackt den ein und bringt ihn nach Frankreich. Das stimmt, das ist die historische Erfüllung und das ist, wir können sehen, Bibel ist wunderbar, aber es gibt mehr dahinter sozusagen. Hinter jedem Vers, auch diesen vermeintlichen Endzeitprophezeiungen der Bibel, steckt eigentlich viel über das Evangelium und über das, was Jesus für uns getan hat.
Was wäre eigentlich passiert, wenn Jesus Christus jetzt nicht gestorben wäre, wenn er nicht ins Kreuz gegangen wäre?
Das ist eine sehr gute Frage. Was heißt nur rhetorisch? Also wenn Jesus nicht ans Kreuz gestorben, du meinst, wenn er sich entschieden...
Wir haben keine Hoffnung.
Wir haben nur Hoffnung, ja. Also die Tatsache, dass der Mensch überhaupt nach Eden noch eine Gnadenzeit hatte, war nur deswegen möglich, weil Jesus versprochen hat, dass er sterben würde. Ohne die Gnaden, ohne sein Versprechen seines Todes hätte es keine Gnadenzeit mehr geben dürfen. Das heißt überhaupt, dass all die Menschen dann im Glauben gestorben sind, war nur möglich geworden überhaupt durch das Versprechen. Und all diese Menschen wären dann umsonst ohne Hoffnung gestorben. Das ist auch ein Punkt, nicht wahr? Wenn Jesus sagt, nicht wahr? Jesus hat nicht nur die Menschen gesehen, die er retten wird in der Zukunft, er hat auch die Menschen gesehen, die alle im Glauben auf ihn gestorben sind. Die alle gesagt haben, du hast versprochen, die ins Grab gegangen sind in der Hoffnung, jemand wird kommen. Und hätte das nicht getan, wären die alle umsonst, also... Klar, das wäre ein Riesenproblem, aber er hätte die Möglichkeit gehabt, nicht wahr? Vater, wenn dein Wille, nicht wahr? Aber nicht mein Wille, aber wenn es möglich ist, gibt es diese Kirche, vorübergeht. Denn das ist das Risiko, was Gott eingegangen ist. Gott ist Mensch geworden und als Mensch war er versuchbar. Als Gott ist er nicht versuchbar, als Gott geht das alles durch, objektiv. Aber als Mensch ist er versuchbar gewesen. Er hat sich quasi die ganze Stabilität seiner Regierung auf diese Menschlichkeit, quasi auf die Kippe gestellt. Und wisst ihr, dass der große Kampf letztendlich sagt, sogar, dass mit dem Kreuz es sicher war, dass Satan vernichtet wird. Was zumindest mal andeutet, dass es vielleicht vorher nicht mal so sicher war, dass mal das endgültig besiegt wird.
Deswegen hat auch Satan so gekippt, weil er
ja. Und das, wir werden mal in der Ewigkeit wirklich verstehen, was das Kreuz alles bedeutet hat. Aber du hast dich gemeldet.
Also.
Das definitiv.
Die kann man ja gar nicht erklären.
Ja.
Darum ist das sehr unklärbar. Mhm. Warum ist die Liebe los, zu ja. groß? Und da sieht man, welche Seite Satan, Hass groß und Liebe
ja.
groß. Und die zwei kommen ja nicht zusammen.
Ja.
Und wir sind ja dazwischen. Und jetzt nehmen wir die Liebe oder nehmen wir den Hass.
Danke, dass du es gedacht hast. Wir können uns entscheiden. Und am Ende werden sich alle Menschen entscheiden müssen, entweder dafür oder dafür, nicht wahr? Das ist das, was die Bibel sagt. Es werden alle sich entscheiden müssen. Die ganze Erde wird dem Tier der Herr sich wundern, bis auf jene. Das lesen wir als letztes und dann schließen wir in Offenbarung 3, 13, Vers 8 heißt es. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen, im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist, von Grundlegung der Welt an. Das heißt, entweder wir beten das Tier an, das geschlachtet worden ist, oder wir beten das Lamm an, das geschlachtet worden ist. Wir haben die Wahl. Das heißt, in beiden Fällen, so wie die Menschen sich wundern werden, dass dieses Tier wiederbelebt worden ist, so können wir uns wundern und Gott danken, dass Jesus Christus auferstanden ist. Ja? Die Hoffnung, unsere Hoffnung liegt in der Auferstehung Jesu. Die Hoffnung der Menschheit steht in der Auferstehung dieser Macht, die Frieden und Wohlstand versprechen wird. Und globale Harmonie. Nicht wahr? Und wir müssen uns entscheiden. Und ich hoffe und bete, dass jeder für uns sagt, ich möchte Christus nachfolgen und keinem noch so scheinheiligen Antichristen. Amen. Amen. Lass uns doch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für dein wunderbares Wort. Wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du uns in der Prophetie immer weiter hineinführst, in die Geheimnisse deines Universums und deiner Regierung und deines Planes. Wir möchten dich bitten, dass wir, egal was wir studieren, immer wieder den Blick haben für das Evangelium und für Christus und für das, was er für uns getan hat. Wir danken dir, dass du heute wieder zu uns gesprochen hast, dass wir noch einmal uns bewusst geworden ist, wie kostbar und teuer das Blut von Golgatha wirklich ist. Wir möchten dich bitten, dass du uns jeden Tag dieses Bewusstsein schenkst, im Namen Jesu. Amen. Amen. Damit sehen wir uns nächste Woche wieder. Und dann werden wir über das Buch von Miller reden. Das wird äußerst spannend werden. Ihr werdet einige interessante und kuriose Dinge kennenlernen. Und dann werden wir weiter in Offenbarung 13 machen. Und wir sehen uns dann wieder. Gottes Segen euch und bis bald. Amen.